hierzu. Herr Kleber?
Wem oder was fühlt sich denn Herr Barton
verboten? Ja, der Herr Barton war beim Landeskriminalamt eingesetzt. Da gab es wohl massive Drohungen gegenüber ihm, wie wir erfahren haben. Das hat er uns jetzt auch mitgeteilt. Und ich sage mal so, es gibt wohl Gruppen auch im Netz, die unbedingt ein Bild von ihm haben wollen, wie wir festgestellt haben. Wir haben auch mal Satz und seinen Wunsch nachgekommen, ihn eben so zu vernehmen, wie bei dem einen oder anderen auch, indem wir ihm einfach in einem Pferdchenzimmer die Chance geben, dass wir sein Bild mit der Öffentlichkeit vorstellen, aber dass wir ihn genauso vernehmen wie jeden anderen und das auch dann übertragen in den Sitzungssaal.
Freunde,
dann nochmal eine Nachfrage. Gruppen links, rechts, Spektrum oder welcher Bereich? Und nochmal eine Nachfrage, die Sie über den Freitag gefragt haben. Wer hält sich vor, Herr Geil gegebenenfalls zu laden? Gibt es da was Neues?
Bisher nicht. Das heißt, Gruppe links, rechts?
Ja, weil es ist jetzt linksextremistische Gruppe oder rechtsextremistische Gruppe, weil Sie sagen, es gibt Gruppen, wenn jetzt die gerne ein Bild von einem Bart.
Ach so, dann meint nach dem, was wir wissen, rechts.
Ja.
Extreme Gruppe.
Herr Feider?
Alexa, Sie hatten ja am Freitag ausgeführt, dass in Zusammenhang mit den Regierungsvertretern es nur möglich sei, die Sache im Innenausschuss zu behandeln. Ich habe dann mich an eine alte Staatsrechtsvorlesung erinnert und am Wochenende ein bisschen nachgearbeitet. Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang die Kommentierung von Erasbüro, die einen eindeutigen Zusammenhang für den Untersuchungsausschuss im Zusammenhang mit der NX-Kompetenz herstellen? Und wie bewerten Sie dann, dass der thüringische Untersuchungsausschuss in einem nahezu deckungsgleichen Fall Ermittlungen selber angestellt hat und der Generalstaatsanwalt in Thüringen die Ermittlungen gegen einen Rechtsanwalt als rechtswidrig eingestellt
hat? Ich will das überhaupt nicht kommentieren, ob das jetzt rechtswidrig war, was das Innenministerium oder sagen, so die Beamten gemacht haben, die sich verpflichtet fühlen, Unterlagen weiterzugeben, sondern ich sage nochmal, die Auffassung des gesamten Ausschusses war, dass wir in der Frage Einschätzung des Innenministeriums mit seiner Rechtsauffassung, Einschätzung von uns, die die andere ist, in der Frage des Disziplinarverfahrens, sonst hätte ich auch gar nicht die Beschreibung den Innenminister machen und die Bitte geäußert, dass soll die Information nicht verwerten, was ja jetzt auch nicht geschehen ist. Das war ja unsere Rechtsauffassung, die dann auch jetzt der Ausschuss selber war der Auffassung, dass er dadurch, dass er mich ermächtigt, keine Schreiben mehr, die zu mir kommen, an die Behördenvertreter weiterzugeben und b, dass wir die Behördenvertreter ausschließen, wenn wir dann über die Schreiben, die ich bekommen habe, reden, war der Ausschuss insgesamt der Auffassung, damit löst er das Problem, weil wir aus zeitlichen Gründen das nicht weiterverfolgen wollen. Also zum Beispiel Vernehmungen und sonstige Dinge durchführen. Wir sind damals davon ausgegangen, wir haben das ja im anderen Fall schon gemacht, nämlich in dem Fall der Vorkommnisse 2001 oder 2002 im Polizeirevier der Innenstadt, der Stadt Stuttgart. Da haben wir ja auch einen Fall, der jetzt uns nicht betrifft, auch inhaltlich nicht, an den Innenausschuss weitergegeben. Und deswegen sagen wir auch, wenn jetzt Fraktionen, es gibt ja nur Fraktionen, dann beantragen, es gibt keinen Antrag im Untersuchungsausschuss, Fraktionen der Auffassung sind, sie wollen diesen Fall jetzt klären und nicht im neuen Landtag über die Frage des Untersuchungsausschussgesetzes zu verändern. Zum Beispiel dahingehend, ob und wann dann noch Regierungsvertreter überhaupt im Ausschuss sind. Es gibt ja sehr unterschiedliche Untersuchungsausschussgesetze in Deutschland. Es gibt ja Untersuchungsausschussgesetze, die lassen die Regierungsvertreter überhaupt nicht zu. Oder nur dann zu, wenn beschlossen wird, dass sie dazukommen dürfen. Bei uns ist das eine ganz andere Tradition. Bei uns dürfen sie immer da sein. Und ich glaube, sie erst einmal.
Es sei denn, sie werden ausgeschlossen.
Da haben wir schon Umdrehung. Bei uns sind sie generell da und sie können ausgeschlossen werden. Bei anderen sind sie generell nicht da. Und da brauchen wir einen positiven Beschluss, dass sie dazukommen dürfen. Also bei uns ist die Welt in dem Fall etwas anderes. Das wird jetzt die Frage des neuen Landtags sein, das zu entscheiden. Und jetzt wird man auch warten, wie die Briefe, so ist es bisher ausgemacht, von der Regierung beantwortet werden, wie die beantwortet werden. Und dann wird man abwarten, ob die Fraktion der Grünen der Auffassung ist, es muss weiterverfolgt werden im Untersuchungsausschuss. Dann müssten wir uns noch einmal diese Frage nähern. Die sind im Hinblick der beiden Entscheidungen, die Sie gerade gesagt haben, oder aber es wird dann von meiner Fraktion im Innenausschuss weiterbetrieben. Dazu kann ich nichts sagen. Wir sind ja ein Ausschuss, der auf Anträge reagiert.
Aber hier haben zwei Regierungsvertreter das Geschäft des Ausschusses erklärt, indem sie zum einen Strafanzeige gegen Unbekannte, sprich also gegen Parlamentarier und ihre Abgeordneten gerichtet haben. Im Übrigen müssten sie ja konsequenterweise auch gegen sich selber gerichtet haben, weil sie ja an dieser faktischen Sitzung
teilgenommen
haben. Und Platz 2 stellt man hier fest, dass dieses Geschäft eigentlich das ihrige war. Und der Thüringer Generalstaatsanwalt kommt zu der Auffassung, dass das rechtswidrig ist. Das heißt also, hier liegt doch die Frage im Zusammenhang mit der Ethikkompetenz, ob dann in der Tat der Untersuchungsausschuss respektive das Parlament den nicht Einhalt zu gebieten hat und sie ihren Auftrag erweitern mussten, indem sie diesen Fall nachgehen. Hier sind zwei Regierungsvertreter der Exekutiven, die das Geschäft der Legislativen betreiben. Das ist eine Umstellung des deutschen Demokratieverständnisses.
Also die Ausgangslage der Reaktion des Innenministeriums sagt, wir sind auch Disziplinarbehörde, wenn wir etwas
nicht... Ich rede jetzt von der Anzeige gegen die Abgeordneten.
Nein, die haben keine Anzeige gegen die Abgeordneten, sondern...
Natürlich, gegen Unbekannte.
Gegen Unbekannte.
Gegen Teilnehmer dieser nicht öffentlichen Sitzung schaffen.
Sind mehrheitlich andere Leute als Abgeordnete, muss man einfach sagen. Die Abgeordneten mit 11 Leuten sind bei der Sitzung nicht einmal die Hälfte, sondern wahrscheinlich nur ein Drittel der Leute, die da teilnehmen. So. Das ist gegen Unbekannte. Es gibt also keine Anzeige gegen Abgeordnete, sondern gegen die Ausschussteilnehmer, die damals bei dem Ausschuss waren. So. Da der Ausschuss selber für sich und diejenigen, die in dem Zimmer sind, immer beschließt, dass das VS eine besondere Geheimhaltungsstufe ist, ja, gehe ich im Übrigen auch davon aus, dass der selber will, dass das geheim bleibt, sonst brauchen wir den Beschluss nicht fassen. Also warum machen wir das eigentlich? Ja?
Und warum können dann die Regierungsvertreter die notwendigen Strafanzeigen stellen und nicht der Ausschuss?
Also wir könnten das auch.
Aber ja, aber ich habe in diesem Fall die Regierungsvertreter gemacht, um vom Ausschuss ermächtigt worden zu sein.
Gut, die Regierung ist der Auffassung, dass sie solche Dinge, und andersrum formuliert, die Staatsanwaltschaft in dem Fall oder das Innenministerium der Auffassung ist, dass wenn solche Fälle vorkommen von Geheimnisverrat, sie einfach im Grunde genommen tätig werden muss. So ist die Auffassung der Regierung. Auch eine Frage, ob das dann eben Auswirkungen hat für die zukünftige Teilnahme.
Aber die Aufklärung genau diesen Sachverhaltes obliegt ja dann dem Untersuchungsausschuss, der im Zuge der Annexkompetenz seine Kompetenz erweitern kann. Weil wenn dieser Sachverhalt war ja zum Zeitpunkt des Einsetzungsauftrags noch nicht klar.
Richtig. In dem Moment, wenn wir der Auffassung sind, dass wir das wollen, dann können wir das auch machen, nach Ihrer Auffassung. Das müssen wir zum Beispiel auch prüfen. Ich weiß, das sind die Kenntnisurteile.
Das ist die Kommentierung von Ihrer Aspergot. Das ist die allgemein gültige. Das ist auf jeden Fall ein Schnitt.
Ja, also ich muss Ihnen sagen, wir haben gerade andere Sachen gemacht. Sie hatten dann den Vorteil, die Sitzung nicht vorbereiten zu müssen. Wir werden dann auch noch. Also Sie müssen einfach sehen, der Ausschuss ist bisher der Auffassung, und zwar alle Fraktionen, dass wir das so gelöst haben, wie wir es jetzt gelöst haben. Und nicht jetzt weiterhin an diesem Fall, wer hat wann, warum, weshalb weitergegeben und so weiter. So. Da war der Ausschuss sich klar, wir haben das auch gegen die Landtagspräsidium gesagt, dass für uns der Fall jetzt erledigt ist. Wir haben davon ausgehen, dass der neue Landtag in dem Untersuchungsausschussgesetz möglicherweise Veränderungen aufgrund dieses Vorfalls, des städtischen Vorfalls, gab es auch früher schon vornehmen muss. Oh, und das wird er machen. Wenn der Ausschuss jetzt selber der Auffassung ist, das muss man auch prüfen, er will das tun, wir prüfen es nach, dann wird er das sicherlich tun im Rahmen der Frage der Beantwortung der Fragen durch die Regierung, die in dem Brief der, das ist ja kein Antrag, in dem Brief der Grünen, in dem Brief der Grünen gefordert ist. Muss man abwarten, muss man abwarten, was die Grünen und die anderen Fraktionen sagen. Bisher habe ich nur die Einstimmigkeit festgestellt, dass man diesen Fall auch, ich sage es nochmal, aus Zeitgründen nicht mehr weiterverfolgen sollte, sondern dies dem neuen Landtag überlässt, wie er möglicherweise das Untersuchungsausschussgesetz neu trägt. Das ist die Haltung bisher des Ausschusses. Dann kamen die drei Briefe, ich will jetzt nicht darüber schlagen, was in den drei Briefen drinsteht, die waren an mich vertraulich geschickt, sollte ja auch an mich gehen, wenn ich das so richtig sehe. Ich habe das dann in den Ausschuss eingebracht und der Ausschuss hat sich so darauf verständigt, dass jetzt mal die Regierung darauf an. beantworten soll, wobei ich bin mir nicht sicher, ob die Frage des Disziplinarverfahrens, was da jetzt von der Regierung kommt, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß auch nicht, was bei den anderen beiden Schreiben kommt. Sonst müssten die Grünen, wenn sie das wollten, entweder bei uns oder, ich sage noch einmal, die ganzen Disziplinarverfahren werden ja im Innenausschuss berichtet gegenüber Polizeibehörden, muss ich auch mal sagen. Also nicht die Frage jetzt dieses, sondern unter anderem Disziplinarverfahren von Heidi. Da berichtet der Innenministerium immer im Innenausschuss. Und wenn da ein Bericht war, sage ich auch, wir hätten da auch einen Bericht. Aber zuerst gestartet das laufende Parlamentsverfahren im Innenausschuss. Und so war eigentlich unsere Auffassung auch bezüglich dieses Vorfalls des Disziplinarverfahrens gegen den Polizeibehörden. Sonst weiter hätte ich weder den Brief geschrieben noch sonst was, weil wir schon der Auffassung waren, dass es noch nicht verwerten darf. Das ist schon unsere Auffassung. Die Rechtsauffassung ist bei uns klar. Zumindest bei mir und anderen auch. Dann hätten wir die Position gar nicht aufgebaut. Aber wir waren dann der Auffassung, dass wir jetzt keine weitere Zeit in diese Sache investieren sollten, weil wir die Hauptthemen im Untersuchungsausschuss weiterfahren müssen, auch aus Zeitgründen. Und die Zeit läuft uns ja auch davon.
Erster Kollege in der zweiten Reihe, dann Herr Kleber.
Ja, Herr Dreck, eine Frage. Was ist Ihr Kenntnisstand, warum sich erst 5 Jahre nach dem Polizistenmord herausgestellt hat, warum der Beamte, wer der Beamte ist, der wieder
kommt? Ja, meine Frage, weiß ich auch nicht. Ist mir bloß aufgefallen, als ich die Sache angesehen habe. Ja. Ich habe das auch erst festgestellt beim Durcharbeiten am Wochenende.
War das denn ähnlich schwierig oder was? Wie einfach war es denn, den Mann als Zeug zu laden vor dem Ausschuss?
Das war nicht schwierig, sondern wir haben das gesehen, die haben nur festgestellt, dass das eher nach meiner Auffassung, sagen wir beide feststellen, 2012 war. Wir wissen halt, warum der Beamte sich möglicherweise nicht gemeldet hat. Das müssen wir alles halt rauskriegen. Warum das nicht schon 2007 gelaufen ist, weiß ich nicht, welcher Schwerpunkt da gesetzt wurde. Auf jeden Fall ist mir halt aufgefallen. Und deswegen habe ich das gesagt, dass das ein Punkt ist, der jetzt mir aufgefallen ist. Muss man mal sehen, wie der Beamte antwortet oder möglicherweise die Frau Rieger, die würde ich fragen, die eigentlich heute zur Auswertung der Videos gefragt wird, aber die war ja auch in der Gesamtermittlungsgruppe auch drin, vielleicht kann ich dazu auch was sagen.
Herr Kleber.
2 Fragen, Herr Rechts. Das eine, Sie laden ja Frau Buchunter Kramer wegen der 6 Akten, die das Amt nachgeliefert hat.
7,
Entschuldigung. Wegen dieser Akten haben sich daraus jetzt noch weitere Anhaltspunkte ergeben für andere Zeugenvernehmungen?
Jetzt aus diesen Akten?
Ja.
Nee, aus diesen Akten gibt es sicherlich Konsequenzen in der Frage NSU-Bezüge nach Baden-Württemberg.
Welcher?
Ja, na gut, weil der Namen auftaucht, die natürlich wir dann, wenn wir NSU-Bezüge nach Baden-Württemberg untersuchen wollen, auf jeden Fall als Zeugen laden müssen. Ist klar. Weil die Frage war ja, wir hatten in diesem KKK auch Bezüge zu NSU, zum Umfeld und so weiter geprägt. Da ist ja schon die Frage gewesen, warum sagt uns das Landesamt, das ist 1998, sagen Sie mir fest, aber das war eine Aussage von Anna, 98 das erste Mal, 99 in Baden-Württemberg, das ist schon mal die Aussage gewesen, 98 und 99. Sie wissen ja auch, das hat ja letztes Mal beim Herrn Ranach auch eine Rolle gespielt, dass die Polizei ja damals eine Anfrage richtete aufgrund einer Anzeige, was denn vorliegt gegen KKK, und damals hat ja dann das Landesamt für Verfassungsschutz gesagt, eigentlich liegt nichts vor, und uns wurde dann im Ausschuss erklärt, dass es wohl auf Information des Bundesamtes erfolgt sei, dass man das noch nicht rausgehen will. Das Bundesamt ist aber, und das war mal alles klären, in der Frage, die wir jetzt gerade in den Akten haben, nicht befasst gewesen mit dieser Sache. So wollen wir mal wissen, was ist jetzt mit der Polizeiauskunft gewesen, die uns da damals gesagt wurde, und warum hat das Amt uns auch dauernd gesagt, bis 1998, und jetzt haben wir 2 Vorfälle, die ja keine Kleinigkeit waren, die Mecklenburg-Vorpommern gemeldet haben, und wo man sogar gesagt hat, man recherchiert nur Quellen nach. Und das Zweite sind die Quellenakten, die wir jetzt auch natürlich über unsere Sachverständigen sichten wollen, wenn sie noch da sind.
Die zweite Frage, mein Eindruck in der letzten Sitzung war, besonders in der Vernehmung von Romy Strixner, dass die Vernehmung nicht sehr tief war in den Fragen und nicht nachgehakt wurde, sondern dass es darum ging, möglichst schnell durch diese Vernehmung zu kommen. Herr Reiter hat noch gefragt, ob man tatsächlich darauf hingeladen müsste, täuscht der Eindruck, dass das Bestreben im Ausschuss da ist, jetzt manche Zeugen möglichst schnell zu befragen, um zu einem Abschluss zu kommen?
Ich glaube, das war wohl bedeutend bedingt, dass die Frau Strieger meinen Fall kriegt, also gemerkt hat, dass das ihr ziemlich nahe ging. Deswegen hat möglicherweise der Ausschuss dann eher sanfter reagiert, wenn Sie das so verstehen. Also von meiner Seite aus hatte ich zumindest den Eindruck nicht, dass man das jetzt schnell durchwinkt. Sie müssen ja immer sehen, dass die Vorbereitung der Fraktionen, die kann ich schlecht einschätzen. Also die Vorbereitung, die wir machen, ist das, die zentralen Fragen versuchen wir vorneweg zu stellen. Und wir hoffen dann, dass das, was wir, jetzt sagen wir, was wir möglicherweise vergessen, oder andere Richtungen dann von den Fraktionen kommen. Also bei der Frau ist mir jetzt nicht aufgefallen, was man da jetzt gesagt hat, man will sie möglichst schnell durchbringen.
Nachfrage dazu, wenn Sie gestatten, was bei Frau Strezner irgendwo ganz am Rande eine Rolle spielte, waren die Bezüge der Polizisten aus Michel Kiesel, der das Einheit nach der Tod nach Thüringen Besucher in Oberweißbach. Inwieweit wird das heute in der Vernehmung von Herrn Bartel dann
eine Rolle spielen? Also das wird eine Rolle spielen, weil er ja auch wohl offensichtlich anschließend in der Heimat von der Michel Kiese, wer da war, hat er wohl in der Einheit ausgemacht, wer besucht die Eltern, wer geht hin. Man hat ja dann unter anderem auch Fußballturnier, wenn ich das richtig im Kopf habe, mitgemacht, wo unter anderem auch Mannschaften mitgespielt haben, die etwas Bewunderung ausgelöst haben, aufgrund ihres Auftretens. Also das wird man halt mit Herrn Bartels reden, der dann auch das organisiert hat, wenn ich das richtig verstanden habe, er war wohl Gruppenführer. Einheit von der Michel Kiesewetter. Von daher gesehen ist das heute natürlich eine ganz wichtige Frage, was ist im Anschluss denn passiert. Und da finde ich, ist er eigentlich derjenige, der das möglicherweise auch organisiert hat, wer denn da im Einzelnen dann auch hin und warum in Gefahr ist. Der Bartel ist auch derjenige, der ja die Michel Kiesewetter nochmal angerufen hat, obwohl sie tot war und obwohl er ja deutlich gesagt bekommen hat von dem Timo Hess, den wir auch hatten, die Michel Kiesewetter liegt neben mir tot auf der Erde. Auch das müsste uns halt erklären, wer interessant von welchem Handy aus er das gemacht hat.
Und wie schnell
war er in Europa? Und wie schnell, ja, er hat auch überrascht gezeigt, dass jemand anders noch schneller war, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Also das muss man halt fragen. Manchmal ist es halt so, Sie sehen das ja daran, dass manchmal auch 8 oder 10 Zeugen möglicherweise dann für den einen oder anderen eine Zeugenvernehmung nicht ganz so dicht ist, aber das liegt jetzt nicht an der Frage, dass wir irgendwas schneller durchwinken sollen. Ich habe auch nicht bei den Abgeordneten, habe ich nicht den Eindruck, dass das gemacht wird.
Herr Feider nochmal.
Anknüpfend an dem, was Herr Kleber gesagt hat, wie bewerten Sie die Tatsache, dass Frau Schlesner engstens offenbar mit Herrn Fröderking befreundet ist? Fröderking, früher Rechtsextremist, Rowdy, der vom Verfassungsschutz in Thüringen beobachteten Gruppe Alpen Weikiu, Steve Kein und Michel Kein, beide Rechtsextremisten, die zum engsten Freundeskreis von Frau Kiesewetter gehören.
Und da ist ja zum Vorteil, wenn das richtig
war. Sie hat lange da gesagt, ja. Sie haben ihn einmal.
Einmal gesehen,
sie sind aber wenigstens befreundet. Das wirft ja auch ein bezeichnendes Licht auf Ihre Zeugenaussagen, die genau selber aussagen, dass Sie ihn nur oberflächlich kennen, weil Sie kennen ihn offenbar sehr intensiv.
Und die Frage ist jetzt natürlich, was heißt intensiv? Da müssen wir jetzt dann, wenn wir das jetzt weiter verfolgen wollen, müssen wir ja jetzt dann möglicherweise einzelne Treffen haben, wo Sie ihn getroffen haben, um Sie darzustellen, dass Sie uns möglicherweise das nicht so intensiv dargestellt haben.
Es ist deswegen interessant, weil ja Michel Kiesewetter am Samstag von ihrem Tod in Oberweißbach Steve Kein, der ist mit, also der dessen Bruder in einem weiteren Spiel, davon erzählt hat, dass sie am Mittwoch in Heilbronn Dienst machen würde.
Ja, da ist etwas gefallen, richtig, ja.
Aber die zweite Frage ist, im Zusammenhang mit der Zeugin Finkel, da gibt es ja noch den Zeugen Selig, der in eklatanter Weise die Aussage von Frau Fink gestützt, nämlich 3 Männer, die weggerannt sind. Inwieweit ist denn die Sache statt, Frau Winkel gegebenenfalls ersatzweise den Zeugen Selig zu laden?
Also der Zeuge Selig ist schon irgendwo, aber ich weiß jetzt gerade nicht wann, ob wir den auf der Zeugenliste haben. Bei der Frau Finke muss ich sagen, die Frau Finke haben wir jetzt gerade wieder verloren. Wir hatten sie in.
Wir leider auch.
Ach so, ja. Aber nur, dass Sie sich verschreckt haben, weil Sie sich auch noch erkannt haben, Herr Freitag, das war nicht so weg. Also wir haben Sie dran gehabt, wir haben ja auch Sie in Berlin gehabt, wir haben die Ladung übersandt. Sie wurde aber nicht abgeholt, weil in Berlin wieder gesagt hat, es sei dann nach Nordrhein-Westfalen gegangen. Dort haben wir bisher nichts gehabt, unser einziger Anhaltspunkt war die Berliner Wohnung. Und wir sind jetzt nochmal dabei, über die Polizei zu versuchen, sie zu ermitteln, um ihr diese Ladung zuzustellen und es dann so zu machen, dass sie tatsächlich kommt. Wenn wir sie zugestellt haben, ist die Frage immer, wie kriegen wir sie dann nach Stuttgart? Das ist die zweite Frage, die wir uns noch klären müssen. Weil es halt vielleicht nicht sicher ist, wenn wir sagen, sie soll kommen, dass sie dann tatsächlich kommt. Das ist ja da in dem Fall, sagen wir so, möglicherweise ein bisschen labil, dass sie dann zum Schluss sagt, ja, sie fährt und fährt dann nicht. Also das müssen wir uns noch überlegen. Aber zuerst müssen wir in die Ladung zum Stellen, wir waren ganz hoch, nachdem uns die Polizei hier gesagt hat, sie sei in Berlin, man weiß nicht so, dass wir sie jetzt festgestellt haben, aber sie ist jetzt gerade wieder weg. Ob das jetzt der Grund ist, weil wir wissen, wo sie gewohnt hat, dass sie jetzt wieder untertaucht ist, auf jeden Fall, da war das Spanisch groß.
Herr Weißenberger?
Ja, von aufgelisteten Identitätskreisen, die sich noch beschäftigen wollen, ist die US-Aktivitäten bei diesem Tag noch im Gegenstand.
Ihr habt es jetzt gerade verstanden?
Die US-Aktivitäten.
Also Geheimdienst. Doch, die Stunde, aber dann kommen wir auch noch. Wir machen Stück für Stück durch, aber Sie merken ja, dass je nachdem, was für Zeugenaussagen, diese Aussagen, möglicherweise wieder neue Zeugenaussagen notwendig sind. Ich meine, man muss einfach bei der Frau Finke sagen, sie ist jetzt unabhängig davon, dass sie von allen, auch von dem Herrn Liebenbacher, ja sehr kritisch gesehen wurde, wie die Vernehmung ablief und wie sie zu ihrer Angabe kam, ist sie eigentlich die Einzige, die zumindest vom Standort eine freie Sicht zwar weit hatte, das ist überhaupt keine Frage, aber die Frage, konnte sie das erkennen, was sie dann erzählt hat, eher nicht. Aber diese drei Männer, die da wegliefen und dann, so wie es aussieht, durch die Unterführung weggegangen sind, zwischen der Richtung Unterführung da sind, ist ja offensichtlich das, was die Polizei sich im Fallanalyse gedacht hat, wie kommt man am schnellsten hier weg und wo steigt möglicherweise das Wohnmobil. Und die Frage ist halt, ja, schade ist halt, dass die Aufnahmen nur vom Polizeihubschrauber oben überall gemacht worden sind, und man nicht die naheliegenden Parkplätze und sonst was fotografiert hat und die Kennzeichen hat, denn da wäre vielleicht jemand auch sowas aufgefallen, dass nämlich möglicherweise ein Wohnmobil. Das kann man eigentlich mal machen. Das ist von den Aufnahmen der Kennzeichen, die sind halt von oben nicht sehbar. Das ist schade, muss man sagen.
Es ist gleich 9.30 Uhr, deswegen die Frage, gibt es noch Fragen? Wenn nicht, dann sehen wir uns später.